Was ist meine Lieblings-Sommersendung? Seit Jahren schon.
Sommerhaus der Stars?
Ja, das läuft ja erst im Herbst eigentlich.
Ach so.
Bei RTL 2 läuft natürlich die große Camper-Doku Bella Italia.
Ach so. Stimmt,
mit den Fingerhuts und mit den Bodensee-Boys und so.
Klar.
Und ich habe die schöne Nachricht bekommen, jetzt vor ein paar Wochen wie alle anderen, weil das war eine Medienmeldung, dass Bella Italia wiederkommt in diesem Jahr. Ist ja auch ein großer Erfolg, glaube ich, für RTL 2, relativ billig zu produzieren. Und Bella Italia heißt ja so, weil es ja auf dem Marina di Venezia spielt in Italien, dem größten Campingplatz Europas mit ganz, ganz vielen deutschen Touris. Aber die Fingerhuts haben sich ja herausgebildet als die Stars der Sendung. Und die waren letztes Jahr schon in Spanien unterwegs, bei Bella Italia. Also es war ein bisschen komisch. Und jetzt in diesem Jahr wurde bekannt gegeben, dass es extra Folgen gibt von Bella Italia mit den Fingerhuts in den USA. Also ich bin da nicht sicher, ob das quasi weiterhin dann Bella Italia heißt oder ob da irgendwie...
Und da campen die dann auch, oder wie?
Ja, die sind halt immer... Da steht irgendwie dabei, der Traum von Urlaub auf Rädern durch die USA und so. Mhm. Sowas in der Art machen die halt dann, denke ich mal.
Dann fliegen die erstmal dahin und dann der Traum auf Rädern.
Ja,
finde
ich auch bei, gut. Habe ich auch gerade Italia.
Die den Bus da mitschleppen.
Es ist ein Traum auch von euch, dass ihr so auf Rädern durch die USA fahrt.
Also nur mit euch würde ich das machen, ehrlich gesagt. Das stelle ich mir, also das wäre eigentlich ein cooler Ausflug.
Ein Ausflug vor allem, ne? So ein Tagestrip.
Tagestrip, einfach da drüben.
Ja, ein Tagestrip mit dem Wohnwagen unterwegs und der Rest macht jeder seine Sache.
Ja, finde ich auch gut. Ja.
Dann wäre ich zufrieden.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. In dieser wunderbaren neuen Folge, wunderbaren neuen Woche. Nach einigem Trubel ziehen jetzt wieder die normalen Wochen bei Fernsehen für alle, glaube ich an. Ich hab Selma getroffen auf der Republika unter der Woche. Ich habe natürlich den Podcast veröffentlicht, sprechen wir gleich drüber. Deswegen war jetzt irgendwie einiges los und für die beiden, die heute zu Gast sind, ist auch immer einiges los. Ihr habt euch mehrfach gesehen, glaube ich, in der Zwischenzeit. Und mit ihr seid ihr gemeint, Jule und Jani Bär. Hallo.
Gumo.
Hallo.
Wir kommen gleich zu den aktuellsten Sommerhausgerüchten natürlich. Genauso wie zur Villa der Versuchung, genauso wie zu den ganzen Host-Wechseln im Reality-Bereich gerade. Beauty and the Nerd, Most Wanted, werden wir drüber sprechen. Und es gibt einiges an News, aber davor darf ich natürlich einmal darauf hinweisen, dass man mich mal wieder woanders auch hören kann, in einem Projekt, was sehr groß war und auch ein bisschen diesen Podcast beeinflusst hat die letzten Monate, weil Seelenfänger, die neue Staffel, ne, mit der GNM und diese Staffel, die wir jetzt gemacht haben, also Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfie Donnelly, beides sehr parallel abgelaufen ist und es dann auf einmal sehr, sehr viel Arbeit war mit Podcast und ich dementsprechend für Fernsehen für alle manchmal nicht so die Zeit hatte. Ich war auch sehr viel unterwegs, wie man gehört hat. Aber wir kommen einmal dazu. Ich sag's noch einmal sauber. Es gibt jetzt diesen Podcast, der draußen ist, der sehr viel Arbeit war, der am Ende auch wenig Distributionsbudget hatte. Heißt, ich hoffe, ihr habt davon mitbekommen. Wenn nicht, deswegen sage ich das jetzt ganz deutlich. Ihr seid gerade in eurer Podcast-App. Schaut mal vorbei, gebt mal bei Apple Podcast, bei Spotify Stars unserer Kindheit einfach ein, dann kommt sofort Peter Lustig und Elfie Donnelly. Das ist das Thema der ersten Staffel. Und also wie gesagt, macht es einfach mal kurz, jetzt sofort. Und ihr könnt diese Folge weiterhören, danach direkt Stars unserer Kindheit hören. Gerne auch hier abbrechen, erstmal die erste Folge Stars unserer Kindheit hören. Und geht mal da rein. Es ist ein Podcast, der mit dem Thema Fernsehen zu tun hat. Denn es geht um Peter Lustig, den Moderator von Löwenzahn, und Elfie Donnelly, die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, die mal ein Paar waren in den 80ern, die sich kennengelernt haben, verliebt haben, einen Sohn haben, verheiratet waren und so weiter. Also wirklich eng miteinander verbunden waren über Jahrzehnte. Und über diese Liebesgeschichte und wie diese Liebesgeschichte, deren Leben quasi deren Werke beeinflusst hat, also Löwenzahn, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, darum geht's in dem Podcast. Und ich habe Elfie Donnelly besucht auf Ibiza. Ich war ich war in Hannover bei in der Buggy, in einem Bhagwan-Club, denn die beiden waren auch in der Meditationsbewegung, auch genannt Sekte, Bhagwan. Und wir haben uns angeschaut, wie tief sie da drin waren und warum sie das überhaupt gemacht haben. Und wir haben den Sohn interviewt. Ich war in Berlin, habe die Leute getroffen, die Peter vor die Kamera quasi geholt haben und ihn groß rausgebracht haben. Und verschiedene andere Leute noch haben wir getroffen, interviewt und haben versucht, diese Art des Fernsehens zu erklären, also warum Peter Lustig überhaupt so ein Star unserer Kindheit geworden ist. Natürlich auch bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg die genau gleiche Frage, warum sind diese Folgen, diese Hörspiele eigentlich genauso, wie sie dann irgendwann waren? Und daraus sind dann 6 Folgen geworden, die jetzt seit anderthalb Wochen draußen sind, mittlerweile auch bei Spotify und Apple Podcasts. Deswegen schaut einfach direkt da. Da sind ab Mittwoch dann auch alle Folgen da. Und ihr könnt die einfach hintereinander weghören. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wie gesagt, es hat mit dem Thema Fernsehen extrem zu tun. Es erklärt im Prinzip das Fernsehen von heute. Wenn man sich anschaut, wie Peter Lustig damals vor die Kamera gekommen ist zum Beispiel, dann hat das natürlich total viel damit zu tun, wie wir heute quasi Fernsehen. Und es hat auch mit mir zu tun, weil es geht ein bisschen um mein Journey quasi, wie ich mir mein Vorbild Peter Lustig aus heutiger Sicht anschaue. Und ich kann nur sagen, dass es sich auch lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben, weil in der letzten Folge, habe ich jetzt auch schon von einigen gehört, wirklich es sehr emotional wird. Und Elfi weint quasi mir gegenüber im Interview. Ich bin auch bei der Aufnahme wirklich auch nicht direkt kurz davor gewesen, aber es war schon sehr, sehr emotional, weil es wie gesagt eben auch ein bisschen um meine Erinnerung geht an das Ganze, wie ich das alles geguckt habe damals und natürlich dann am Ende so ein Fazit gezogen wird, ne, Peter ist tot, wie ist das überhaupt aufgenommen worden, auch von seinem persönlichen Umfeld, also von Elfi, aber auch vom Sohn Pavi und ich kann es nur jedem empfehlen, es ist aus meiner Sicht wirklich cool geworden, Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfi Donnelly, kann man sich jetzt überall anhören. Und großer Tipp, Link ist in den Shownotes. Aber wie gesagt, ihr seid jetzt gerade in der Podcast-App, deswegen merkt es euch mindestens vor, ladet die Folgen runter, gerne auch 5 Sterne geben, gerne Bewertungen abgeben. Freut mich natürlich immer auch besonders, wenn das Leute vom Fernsehen für alle machen. Deswegen, ich bin mir sicher, euch gefällt es. Wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Und Jule, von dir weiß ich, dass du es mindestens schon gehört hast, oder? Also du, da bin ich mir sicher.
Ja, also ich habe das in der BR-App noch gehört, also es ist noch exklusiv, nicht BR, in der ARD-Audiothek so, gehört. Und,
weil es ist ja auch für SWR und RBB natürlich, da muss man auch dazu sagen. Grüße an die beiden.
Noch, ja. Und ich war dann auch so ein bisschen sad, dass es dann so eine Pause gab zwischen den, also dass die letzten beiden Folgen da nicht direkt veröffentlicht worden sind. Und ich habe tatsächlich, weil ich so hooked war, gerade von dem Ende von der Folge 4, meine ich, dass ich dann wirklich um 0 Uhr habe ich dann, am Mittwoch morgens habe ich dann die letzten beiden Folgen gehört, weil ich da irgendwie so interessiert war, wie es weiterging. Und auch gerade dieser emotionale Part, der hat mich auch richtig mitgenommen an dem Ende. Also als es dann auch um Peters Krankheit ging und so, das war irgendwie, es hat mehr in mir ausgelöst, als ich vorher gedacht hatte, weil Löwenzahn kannte ich und so. Aber nochmal die ganzen Hintergründe kennenzulernen, fand ich schon ganz cool. Und am Ende geht es ja auch ein bisschen um Boris Blocksberg. Und das fand ich auch sehr lustig, was da noch rausgekommen ist, was ich natürlich nicht spoilern möchte an der Stelle.
Ja, ich auch nicht. Also genau, es geht auch um das Mysterium um Boris. Es geht um viele kleine Sachen. Es geht um das reale Vorbild von Carla Kolumna zum Beispiel auch, also lauter so kleine Geschichten. Und unser Versprechen ist bei dem Podcast, dass man danach diese ganzen Werke, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Löwenzahn, mit anderen Augen die ganzen sehen wird, weil einem so viel klar wird, quasi zur Entstehung, drumherum, was war so los, was ist in der Zeit alles passiert. Und ich glaube, dass, also aus den Reaktionen, die ich jetzt schon so bekommen habe, dass wir das auch geschafft haben, quasi, dass man die Leute über so Dinge aufklärt, ne, woher kommt der Name Bärstadt zum Beispiel, der Ort, wo Löwenzahn spielt. Lauter so Kleinigkeiten, die einem jetzt dann ganz anders vorkommen, auf einmal, nachdem man den Podcast gehört hat.
Ja, das wollte ich halt auch noch sagen. Also ich bin jetzt gerade bei Folge 3 zugegeben. Ich habe jetzt noch nicht zu Ende gehört, aber ich bin auch so voll, also Löwenzahn war komplett mein Ding. Das habe ich auch so gerne geguckt. Und gerade eben schon in den ersten beiden Folgen, da, oder in der ersten eigentlich schon, sind da schon so viele Fun Facts drin, die ich die man auch nicht hätte ahnen können, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und kann ich auch nur empfehlen.
Ja, das freut mich. Also wenn ich so, also ich finde, der Podcast wird immer, immer stärker auch. Also meine Folge ist Folge 2, die ich persönlich so geschrieben habe und alles recherchiert habe. Sabrina, die Folge 1 geschrieben hat, und ich hatten halt in Folge 2, in den ersten Folgen, halt noch die Aufgabe, voll stark auch deren Leben zu erzählen und so ein bisschen deren, also wie sie auch berühmt geworden sind, vor allem so die Jahre in ihrem Leben. Und danach geht's halt immer detaillierter dann auch so ein bisschen um Fragen. Wie gesagt, Folge 3 ist die Bhagwan-Folge, Folge 4 ist die, in der man in die Vergangenheit der beiden schaut, also so auch so Geschichten, die man überhaupt noch nicht gehört hat. Also ne, bei Peter, so Peter als kleiner Junge im Prinzip und bei Elfi eben auch. Und Folge 5 ist dann eine sehr starke Löwenzahn-Peter-Lustig-Folge nochmal, wo es, wie Jule schon gesagt hat, um Peters Krankheit ging und wie die ihn auch eingeschränkt hat beim Dreh bei Löwenzahn. Und Folge 6 ist dann gleichermaßen Elfi und Peter, wo es dann, wie gesagt, um das Gerücht ging, dieses Gerücht, dass Peter Kinder gehasst haben soll. Auch das ist eine Sache, die manche wissen, manche nicht wissen. Aber was bisher keiner gehört hat, ist so richtig, wie reagiert sein Umfeld darauf? Also wie reagiert sein Umfeld, sein eigener Sohn zum Beispiel darauf, dass es dieses Gerücht gab, ne, dass er Kinder gehasst haben soll? Das hört man dann eben auch in dieser Folge. Gleichzeitig geht es um Elfi, die sich wieder so ein bisschen zurückkämpft in ihre Werke, also in Benjamin und Bibi, und dann eben auch so um die letzten Jahre, in denen die beiden nicht mehr dann zusammen waren, und die Frage, wie close waren die dann noch zu der Zeit? Und da, wie gesagt, wurde es auch sehr emotional mit Elfi, und am Ende, ja, bin ich nochmal auf der Comic-Con, da war ich auch noch in Wien und habe Elfi nochmal getroffen zum zweiten Mal. Und wir schauen uns ein bisschen die Legacy an von Benjamin, Bibi und Löwenzahn und auch schauen dann, wie wir das ganze Thema Nostalgie auch betrachten, so nach 6 Folgen, die sehr nostalgisch sind aus meiner Sicht. Ja, also freut mich, dass ihr beide reingehört habt, und kann nur empfehlen, kann nur ans Herz legen. Hört euch den Podcast an, jeder TV-Fan wird sich darin wiederfinden, und Es sind Sachen drin, die speziell für Fernsehen, für alle HörerInnen bestimmt auch interessant sind, die ihr auch noch nicht gehört habt. Und ich war lustigerweise bei den Leuten vom Löwenzahn-Fan-Podcast zu Gast. Also bei, da habe ich auch den Podcast hier genamedroppt übrigens, oder namedroppen dürfen. Bei Hinterm Bauwagen habe ich auch ein bisschen über die Entstehung von dem Podcast erzählt. Da kann man auch reinhören. Plus eine Sache, die ihr beide schon gehört habt, in Folge 2 gibt es ja die Geschichte, wie Peter vor die Kamera gekommen ist. Und es gibt ja dieses komische Video, was die beiden gemacht haben. Ne? Also was Kalle, sein alter Freund, und Peter zusammen gemacht haben. Ne? Wie sie da Peter quasi vor die Kamera gesetzt haben und gesagt haben, wir haben jetzt noch 10 Minuten Band übrig. Peter, setz dich mal hier vor die Kamera. Ich bewerf dich mit Torte und mit Eiern. Und dann haben sie das zum WDR geschickt. Und das ist letztendlich sein Durchbruch gewesen, so dieses Band. So, und das Band konnte ich ja in der Folge nicht abspielen, weil es keinen Ton leider mehr hat. Aber ich habe gleichzeitig noch einen Film für den BR, für das neue Format Pop Secret Stories gemacht. Ein neuer YouTube-Account, den ich mitentwickelt habe für die Kulturredaktion des BR, wo es ab jetzt jede Woche um popkulturelle Geschichten geht, um Wendepunktgeschichten, also die krassesten Momente in der Popkultur. Und da geht es jetzt in der aktuellen Folge, in Folge 3, um Peter Lustig. Und ich spiele dieses Video, was ich da quasi gefunden habe auf Kalles iPad, zum ersten Mal ab. Also das kann man nirgendwo anders sehen als bei Pop Secret Stories. Und es geht genau um die Geschichte von Peter Lustig und wie dieses Video, dieser Moment alles ausgelöst hat, seine komplette Karriere ausgelöst hat. Deswegen auch hier der Hinweis, Pop Secret Stories habe ich auch mitgeschrieben, diesen Film, und aufwendig inszeniert. Wie gesagt, wir haben diese Eierszene nochmal nachgestellt quasi, und das kann man sich jetzt auch angucken. Und ab jetzt gibt's jede Woche da eben auch bei Pop Secret Stories popkulturelle Geschichten, die wirklich auch hochwertig gedreht sind und sehr, sehr mühevoll auch gestoryboardet sind und so. Deswegen schaut da rein, abonniert gerne, und vor allem dieses Video sei euch ans Herz gelegt, weil es die perfekte Experience ist, wenn man den Podcast gehört hat, dass man danach auch dieses Video schaut, weil man dann quasi auch mal das Bild dazu sieht. Und es geht eben nur bei Pop Secret Stories. Auch das ist in den Shownotes.
Ich habe jetzt noch eine wichtige Frage zum Thema Peter Lustig. Besonders an dich, ja. Dennis, weil du derselbe Jahrgang bist. Hast du damals auch diese Computerspiele gespielt zu Löwenzahn? Die sind bei mir so prägend.
Die Löwenzahn-CDs?
Ja, für den Computer, also irgendwelche ja. Spiele da. Ich habe schon überlegt, ob ich die mir irgendwo wieder, ob ich die irgendwo wieder herkriege. Das würde ich so gern mal wieder spielen, weil mich das so krass, glaube ich, dran erinnern würde.
Ich hatte ganz lange keinen PC. Also ich war wirklich erst im Gymnasium, als ich einen eigenen PC hatte.
Ja.
Und deswegen habe ich die lange auch nicht gespielt. Aber ich habe die, so ein bisschen mitgespielt bei einem Freund, der die hatte. Und deswegen habe ich so ein bisschen über die Schulter gucken können. Also ich kenne die, habe die aber tatsächlich nicht, weil ich nicht so ein PC-Kind war, selber gespielt okay. tatsächlich.
War mir jetzt wichtig zu wissen.
Aber ich habe die jetzt für die Recherche mir auch nochmal angeschaut, weil es da einzelne Szenen gab, wo ich teilweise dachte, waren die in der Serie oder waren die auf der CD? Zum Beispiel, es gibt dieses Bild von Peter mit dem Irokesen,
ja.
mit
so einem roten Irokesen. War das auf dem Computer links?
Ja, genau. Ne? Und ich habe die Folge gesucht, weil ich mich auch nicht erinnern konnte, in welcher Folge Löwenzahn das gewesen sein soll. Und dann habe ich herausgefunden, nee, das war auf der CD.
Okay, weil das hat genau. mich nämlich auch so krass getriggert, dieses Bild, weil du hast es uns irgendwie gepostet in Gruppe und deswegen, ja, das erklärt's, weil ja. ich war wirklich obsessed mit diesen Computerspielen.
Ja, das habe ich auch von vielen gehört. Also gerade so Leute in unserem Alter, die dann so die haben die Spätphase von Peter irgendwie schon noch mitbekommen. Aber so vor allem eben auch die Computergames, die dann eben so Anfang der Nullerjahre begonnen haben zu released zu werden.
Ja.
Genauso wie ich, der halt mehr mit Benjamin und Bibi im Fernsehen aufgewachsen ist, als auf den Hörspielen. Das muss man auch dazu sagen. Krass. Also ich habe nicht so sehr diese Hörspiele gehört. Also Benjamin ein bisschen. Meistens habe ich das im Fernsehen geschaut. Und damit sind wir wirklich bei Fernsehen für alle, meine ich jetzt, weil es beweist, dass ich halt weiterhin dem Fernsehen und nicht dem Hörspiel am meisten zugewandt bin. Und kommen wir von Stars unserer Kindheit zu den zum Sommerhaus der Stars. Das aber das
Löwenzahn der Erwachsenen
passt auch irgendwie.
Ja.
Ja, genau. Kann man auch was lernen. Es gibt die ersten Gerüchte zum Cast vom Sommerhaus. Die drehen ja gerade, deswegen sind die auch schon, glaube ich, relativ konkret und relativ stichhaltig, die Gerüchte, die auch mal wieder natürlich Reality-Show-Edits hier vorgetragen hat. Und es gibt auch schon die erste Meldung, dass Jennifer Reilly und ihr Freund eben nicht dabei sind, weil die beiden sich kurz davor getrennt haben. Und deswegen musste dann irgendwie Ersatz her und die sind nicht dabei, weil eben gar kein Paar waren oder nicht mehr sind.
So. Ich habe ein bisschen Angst, dass als Ersatz jetzt Matze kommt mit seiner Freundin, weil das war wirklich der absolute Horror.
Ja, es kann ja sein, dass...
Weil der wäre für mich auch so ein Kandidat fürs Sommerhaus eigentlich mit seiner Freundin.
Ja, oder dass die halt als Nachrücker... Oder dass die halt als Nachrücker geplant waren und dann die quasi dann einfach jetzt fest einziehen oder so, keine Ahnung. So kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, das... wissen wir nicht, ne? Wir wissen auch nicht, wer die NachrückerInnen sind. Auch die Bild-Zeitung hat es, glaube ich, nicht geschrieben. Aber wie gesagt, die Infos von Reality-Show-Edits sind, wenn ich richtig informiert bin, folgende Namen. Paulina Jubas und Tommy Pedroni. Ryan Wörl und Linuschka. So, da hatten wir, die hatten wir ja schon. Aber ansonsten noch Tara Tabita und Dennis Lodi und Jennifer Degenhardt und Marvin Kleinen.
Das checke ich auch nicht ganz. Weil die waren doch, die sind also erst doch gerade bei Ex on the Beach, so wie ich das verstanden habe. Und ich weiß nicht, ob
genau,
sie da jetzt auch ist.
Steht hier dabei auch bei Reality Show Edits. Sollten die beiden wirklich zusammen und im Sommerhaus sein, würde RTL mit der offiziellen Kandidatenliste automatisch Ex on the Beach spoilern. Denn dort laufen ihre Geschichten ja gerade erst an. Also, weil normalerweise hatte man das ja in den letzten Jahren, dass der Cast auch wirklich offiziell released wird. Auch die Dreharbeiten beginnen und das ist jetzt eben nicht so und vielleicht liegt es genau daran, an den beiden, ja.
Ja, ich freue mich nur auf Ryan und Lina und der Rest ist mir nicht egal.
Enttäuschend.
Ja. Also ich finde auch, da muss noch was kommen, vor allem so in Sachen älteren Leuten, aber ich finde, also, dass Tommy und Paulina da mal mitmachen werden, das war, glaube ich, klar so, also das hätte mich schon sehr gewundert. Und ich finde es auch okay, so weil Tommy schon sehr taktisch ist und Paulina sich auch nicht so zurückhalten kann und beide aber jetzt nicht so Billo-Trash machen, also so ganz so auf offensichtlich so Konfros irgendwie erzwingen oder so, finde ich. So, deswegen, ich kann mit den beiden schon leben, auch wenn sie halt jetzt zum 10., also Tommy, ich weiß nicht, zu so wie viel Mal mittlerweile mit irgendeiner Partnerin irgendwo teilnimmt.
Ja.
Bestimmt zum 6., 7. Mal, oder? Also safe.
Ja. Er war ja bei Couple Challenge zweimal mit zwei unterschiedlichen Partnern. Ja. Dann war er bei Prominent getrennt.
Temptation Island.
Ja, Temptation Island, genau. Und jetzt Sommerhaus, ja.
Und noch hier Reality Show.
Genau, ja, da war er auch mit Paulina zusammen als Paar drin.
Ja.
Also irgendwie denke ich mir bei denen, also ich glaube, wenn die nicht bei Couple Challenge jetzt erst vor kurzem gewesen sind, gut, das ist jetzt auch ein halbes Jahr oder so her, dann hätte ich das, glaube ich, gut gefunden, aber so habe ich irgendwie so ein bisschen genug von denen und alles, was ich so drumherum bei denen so ein bisschen mitbekomme, finde ich auch eher ätzend, aber ja, an sich sind die da ganz gut besetzt, glaube ich, drin, die werden halt auch rasiert in den Spielen. Ja,
ja, aber halt, deswegen werden die auch wahrscheinlich relativ lange drumherum.
Ja,
also ich finde, das ist jetzt mal ein Auftakt an Namen, mit denen man schon irgendwie was anfangen könnte, so, also ne, Jennifer, wenn das stimmt, ist ja auch jemand, der mal aus der Haut geht und so, aber wie gesagt, da fehlt noch so richtig jemand, der da Kontrast reinbringt, so ein bisschen, finde ich.
Ja.
Ja, also das ist mal, also die ersten Sommerhaus-Gerüchte. Dann haben wir noch den Cast von Beauty and the Nerd, oder?
Ja,
der ist schon auch,
wir.
Der ist auch ja. Bekannt, genau. Da sind dabei folgende Leute. Laura Letgen, a.k.a. Laura Blond, ist dabei. Dann Playmate des Jahres Julia Römmelt, 2020 für den Playboy auf Instagram und OnlyFans. Hat sich die.
Und bekannt aus dem Lava-Haus, ne?
Da war sie. Was im Lava-Haus?
Ja. War ein paar Monate war sie dann und dann wurde sie abgesetzt.
Ich habe jetzt kurz an Johann Lava gedacht, aber das meinen wir natürlich nicht. Dann haben wir noch dabei Elsa Latifi, die man zuletzt, glaube ich, gesehen hat bei Großes Promi-Büsen. Natürlich ursprünglich GNTM, Forsters Rampensau, überall eigentlich immer ausgerastet so und kann ich mir irgendwie auch gut in dem Format vorstellen. Dann OnlyFans-Model Christina Shakira, Rush, also Christina Shakira, die wir aus dem Bachelor-Universum vor allem kennen, Eye to Reality Stars in Love auch schon gemacht. Dann Moderatorin Anna Orlova, die schon bei Couple Challenge auch mitgemacht hat. Drama Queen Maria Bell. Wird sie hier angekündigt. Was? Also kennst du, also ne, von Big Brother und Temptation Island VIP, Ex on the Beach. Du weißt, wen ich meine.
Ach so, ja, okay.
Die McKelvin was hatte bei Temptation Island.
Ja, okay.
Ja, und dann haben wir noch Chanel Wirsch, schon ewig im TV unterwegs, die 28-Jährige, schaffte es 2017 bei DSDS bis in die vierte Live-Show. Ist in ihrer Schweizer Heimat eine erfolgreiche Schlager- und Musicalsängerin und war 2020 die Schweizer Bachelorette. 2024 wechselte sie
Seiten. Und sie war auch bei Bachelor in Paradise, oder?
Ja, stimmt, kurz, glaube ich. Bei Temptation Island VIP war sie 2024 genau. Auch am Start. Ja, als Verführerin, ja. Genau, das sind die Frauen. Die Singles sind jetzt noch nicht bekannt, aber es gibt noch eine männliche Schönheit, die noch dabei ist hier. Und zwar mal wieder, Max Bornmann ist am Start. Obwohl er. Also, das Ding ist doch, dass er in einer Beziehung ist. Also.
Ja, nee, aber das ist ja die Story. Da muss ich dich wieder korrigieren. Und zwar wurden die letzten. Die letzten Beauty in the Nerd Staffeln, also die von diesem Jahr und die vom letzten Jahr, wurden back-to-back gedreht.
Ach ja.
Das heißt, es ist ultra lange her. Deswegen hat auch Max direkt, als dann das bekannt gegeben worden ist, der Cast, hat er direkt auch eine Insta-Story. Ja, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Also wenn ihr das schaut, ich habe das alles mit Melina abgeklärt. Wir waren da noch nicht zusammen und so. Also guckt das so mit Abstand. So bin ich nicht mehr. Nach dem Motto hat er dann geschrieben. Und da war ich so, ah, okay.
Ich verstehe. Gut, dann ist das der Cast wie Beauty and the Nerd. Jetzt haben wir noch einen Cast für eine neue Show. Die müssen wir erst kurz erklären. Und zwar eine neue Sat.1-Show, Villa der Versuchung, die moderiert wird von Verona Poth.
Die kenne ich.
Das ist mal ungewöhnlich.
Jani sagt nach 5 Minuten was.
Endlich.
Es geht insgesamt um bis zu, oder ich weiß nicht, ob bis zu oder auf jeden Fall, doch, es geht um bis zu 250.000 Euro. Aber das Ding ist, glaube ich, dass man ja da in eine Bruchbude quasi reinkommt und sich dann aber quasi ähnlich wie bei, es wird ein bisschen verglichen wie Too Hot to Handle, also dass man sich quasi, ja, dass man quasi etwas von der Gewinnsumme abziehen muss, sobald sich jemand dann, und das kann man wohl einzeln entscheiden, quasi den Luxus zurückkauft. So. Und das sind wohl auch sehr persönliche Dinge, die man sich dann, genau, also so Luxusartikel wie eine Dose Cola, eine Packung Toast oder eine Zigarette, aber auch wichtige Dinge wie ein Bett, Dusche und so weiter, für alles müssen die Promis zahlen. Und genau, das Prekäre ist, dass das Geld, das sie dafür ausgeben, von der Gewinnsumme abgezogen wird. Heißt, wer sich entscheidet, was zu kaufen, macht sich womöglich unbeliebt bei den anderen. Genau, und droht damit natürlich auch aus der Show rauszufliegen, weil es halt ein Nominierungssystem gibt.
Gab es so was Ähnliches? Das so. Kommt mir gerade so bekannt vor, das Konzept. Vielleicht.
Ja, also.
Ich kann mich auch erinnern.
Ich meine, ich finde sowas wie, doch, ich glaube sowas wie, hier, Join hier dann mit dem Dschungel, das ist ja so ähnlich. Wie heißt was wir gehasst haben, ja, Jule.
Kommt so viel in Frage.
Hey, nicht Good Luck nicht Guys, Backpackers. Ja, genau, Good Luck Guys.
Also, Good Luck Guys, oder?
Ach, so ein bisschen Guys, ähnlich. Stimmt. Good Luck Guys.
Das habe ich ja sogar auch geguckt, ja. Ich erinnere mich.
Mit Kevin. Ja. Alles mit Kevin. Du guckst immer alles ja. Mit Kevin.
Liebe ich alles.
Ja, das ist gute Überleitung jetzt zu dem zum Promi-Feld. 14 Promis sollen dabei sein und das sind sie. Kate Melan, bekannt aus Sommerhaus der Stars, prominent getrennt. Kevin Schäfer, da ist er. Prince Charming, zuletzt auch The 50. Dann Georgina, kennen wir natürlich, Dschungelcamp-Legende, gewonnen. Ne? Gigi ist dabei, müssen wir nicht erklären. Jimmy Blue Ochsenknecht soll am Start sein, nachdem er jetzt auch bei Aito, Reality Stars in Love, am Start war, eben auch bei der Villa der Versuchung. Dann Sarah Kulka, auch jetzt schon länger nichts mehr gesehen, aber jetzt ist sie wieder hier am Start. Dann Ronald Schill, natürlich in jeder Sat.1-Sendung in der ersten Staffel muss Ronald Schill natürlich dabei sein, ja, weil es geht nicht ohne ihn.
Das habe sogar ich schon festgestellt.
So.
Das will was heißen.
Dann Patricia Blanco ist dabei. Auch da Sat.1 Urgestein mittlerweile immer wieder besetzt. Dann Betty Ballhaus, Nacktmodel. Nach ihrer Teilnahme bei Reality Queens auf Safari im Jahr 2013 war sie nur noch selten im TV zu sehen. Folgt jetzt das Reality-Comeback? Fragezeichen. Kennt ihr Betty Ballhaus?
Nee. Also es kommt mir jetzt auch alt. Bekannt vor. Aber ich glaube, das ist, weil eine Freundin von mir heißt gleich mit Nachnamen. Das habe ich jetzt verwechselt.
Ist ja auch ein Nacktmodel, oder?
Ist sie das, ja.
Ja, weil ich kenne sie noch tatsächlich damals, also auch nur entfernt, natürlich habe ich nicht wirklich geschaut, aber von den ganzen Sport1-Quiz-Sendungen. Ne, wo dann noch hier Telefon-Hotline und so. Ja, die habe ich nur mal beim Durchseppen habe ich nochmal geschaut, dass das da so was Komisches kam. Ich habe sofort wieder weggeschaltet.
Aber ich habe das auch manchmal
geguckt. Ja, das hat man auch geguckt.
Ja, das war interessant, ne, wie die sich dann immer ausgezogen haben. Das war irgendwie spannend.
Ja, ich habe das auch geguckt, bin ehrlich.
Ja, und da war Betty Ballhaus auch dabei.
Den kenne ich sie ja vielleicht.
So, so dann Steven Graf Bernadotte von Wisborg, Großneffe von von König Karl Gustav von Schweden und Ex-Partner von Ariel Rippegarter.
Ja, kennt man.
So. Dann Raul Richter.
Sorry. GZSZ-Fans.
Dann Brenda Brinkmann von Too Hot to Handle Germany und zuletzt auch dabei bei Temptation Island gewesen, ja. Dann Jasmin Herren, auch die ist hinreichend bekannt. Und Mani Ludolf.
Sorry, wenn ich nur Ludolf den Namen höre, muss ich schon lachen. Ich bin Fan.
Ja. Ja, das ist das KandidatInnenfeld und die Show. Seid ihr da interessiert daran? Es geht los ab dem 7. Juli, glaube ich. Also erst ab Juli.
Ja, ist doch deine Show, Jani, mit Kevin. Ne? Das musst du halt besprechen. Ja,
eigentlich muss ich es gucken für den Plot. Aber so, Ich glaube, privat weiß ich.
Für den
ich
Pot
jetzt.
Vor allem auch.
Ja, für den Plot im Pot.
Für den Pot.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir ohne eine Podcast-Besprechung angucken würde. Bin ich ehrlich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir ja wieder eventuell in Hamburg sind bei der ProSieben-Feier. Und ich könnte mir vorstellen, dass die so ungefähr um den Dreh ist zum Release. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bedeutet, dass wir Verona Poth da treffen werden. Weil sie ist jetzt das neue Aushängeschild. Und wohnt doch meiner Meinung nach auch in Hamburg, glaube ich sogar, wenn mich alles täuscht. Deswegen vielleicht werden wir es aus Recherchezwecken auch gucken, das Ganze.
Ja, das macht Sinn.
Vielleicht wird da schon das erste Material dann dort gezeigt auf der ProSieben-Feier.
Vielleicht weiß ich es auch schon, ob es schon draußen ist zu dem Zeitpunkt. Aber dann, um die Reality-News abzuschließen, haben wir noch eine große Rochade im Moderationsgame, was Reality-Shows angeht. Denn für Ausrufezeichen hat gesorgt, dass Lola Weipert nicht mehr Temptation Island bald moderieren wird, stattdessen eine neue Show in der ARD Mediathek moderieren wird, und zwar City of Love vom SWR. Da geht es um, also ich habe davon auch noch nicht so viel gehört intern, aber es geht hier, das ist bekannt, um Singles zwischen 30 und 40 aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, die bei einem Städtetrip sich daten werden irgendwie. Das ist so das Game. Und das wird moderiert von Lola Weipert. Und ich weiß nicht quasi, ob es zusammenhängt damit, dass sie dann das moderiert und das andere nicht mehr. Kann sein. Aber auf jeden Fall ist Lola raus bei Temptation Island und Temptation Island VIP, was bald moderiert wird von Janine Ullmann, die dann ja die Make Love Fake Love moderiert und das aber jetzt auch verlässt, heißt Make Love Fake Love braucht eine neue Moderatorin. Und da wird reinstarten Selfie Sandra, die macht das jetzt.
Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen, ja. Habe ich auf TikTok gesehen, natürlich. Solche News kriege ich bei TikTok mit.
Bei TikToker.
Genau, ja, genau. Ich glaube wirklich, so schlimm.
Aber Jana, wir haben ja auch mal vor längerer Zeit schon über Selfie Sandra gesprochen und wir sind beide nicht die Riesenfans, ne?
Nee.
Haben jetzt die letzten Jahre mit Seven vs. Wild und auch mit Let's Dance irgendwas daran verändert?
Ja, ich finde schon.
Also bei mir auf jeden Fall schon.
Bei mir auch. Ich finde auch, dass sie ein bisschen jetzt auch, also ich kriege immer noch die Podcast-Snippets bei mir reingespült, aber da war schon lang nicht mehr, also kann sein, dass es noch gibt und ich es nur nicht sehe, aber da war schon lang nicht mehr sowas, wo sie sich offensichtlich dumm stellt. Ich hatte jetzt schon zwei, drei Sachen, wo ich wirklich laut gelacht habe, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Zum Beispiel, als sie erzählt hat, wie sie aus Versehen mit dem Fahrrad auf die Autobahn gefahren ist. Zum Erdbeerenpflücken wollte sie fahren. Und dann wurde sie angehupt, aber sie kann ja auch nicht mehr umdrehen. Das fand ich leider sehr lustig, muss ich gestehen. Also diesmal hat ein bisschen an Sympathie gewonnen.
Und bei dir auch, Jule, durch Let's Dance?
Ja, genau. Also Seven vs. Wild ja eh, da fand ich die auch richtig cool. Und bei Let's Dance auch, also hat sie mich so voll, habe ich sie richtig in mein Herz geschlossen, weil ich die da sympathisch fand und total lustig und so. Und ich glaube, die passt da auch richtig gut rein, beziehungsweise ich bin irgendwie froh, weil es ist ja jetzt auch mal zum ersten Mal keine richtige Moderatorin, also ich meine, es war ja Janine, aber Janine ist ja auch Moderatorin, hat schon länger gemacht. Ich finde es ganz cool, dass man jetzt einfach so Leute, also so interessante Persönlichkeiten, die jetzt nicht unbedingt irgendwie die meiste Erfahrung da drin haben, zu casten in die Person, weil dann, glaube ich, ein bisschen mehr Personality noch reinkommt, was, glaube ich, Make Love Fake Love ganz gut tun würde.
Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich bin weiterhin jetzt nicht der Riesenfan. Bei mir hat es nicht so viel geändert, glaube ich.
Schick dir mal das
aber
Autobahn.
Ich.
Ja, mach's ja, ich will das auch. Ich will das auch haben. Ich schick euch das. Habe ich auch nicht gesehen.
Aber ich bin auch nicht sicher, ob es für Make Love Fake Love. Also, ja, da geht es natürlich darum. Also, ich weiß nicht, ob es bei Selfie Sandra auch die gleichen Gerüchte geben wird, dass wie bei Janine Ullmann, dass sie mit dem halben Cast was hatte nach der Staffel. Aber das, auch diese Gerüchte zeugen ja ein bisschen davon, dass es. Und da stimme ich dir zu, dass natürlich diese Rolle, die sie da hat, eigentlich auch schon so eine, teilweise so eine Mitkandidatin, die noch so eine Moderationsextra-Aufgabe hat, so den Vibe hatte. Und ich weiß aber nicht, ob ich mir Selfie Sandra da so gut vorstellen kann, aber vielleicht unterschätze ich sie. Mir hat da Janine Ullmann eigentlich ganz gut gefallen in der Rolle. Also ich, das ja, ist jetzt schon was anderes. Auch, ja. Also deswegen bin ich gespannt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass das Problem bei Make Love, Fake Love ist. Aber das Problem können wir jetzt auch nochmal besprechen. Von Make Love, Fake Love Staffel 2 war für mich Carina. Also einfach die Tatsache, dass es jemand war, den ich jetzt nicht so interessant fand. Und jetzt hat man für die dritte Staffel eine Frau ausgewählt.
Staffel 3, Dennis. Was? Dennis, du hast Antonia Hemmer vergessen. Die war die Staffel 2 und Carina war Staffel 3.
Ja, ja, da haben wir das nächste Problem. Staffel. Antonia und Carina war für mich ein Problem. Ja, so, jedes in der ersten Staffel war noch okay. Genau, Staffel 4 natürlich. Da kommt jetzt jemand dazu, der eher in Richtung Jeles geht, und zwar Elena Miras. Oh.
Entschuldigung. Mehr möchte ich nicht sagen dazu.
Kann man sich jetzt nicht so direkt vorstellen, ne? Weil, also ich meine, es geht in dem Sinn auch wieder so ein bisschen in Richtung Staffel 1, weil sie ja auch ein Kind hat, wie sie ja nicht müde wird zu erwähnen und vor die Kamera zu zerren. Und das könnte dafür stehen, dass es so ein bisschen ernsthafter ist, auf der einen Seite. Aber andererseits kennen wir das weirde Wertesystem von Elena Miras. Und ja, das zu verstehen eben. Und sich eine ganze Staffel anzuschauen, stelle ich mir anstrengend vor.
Gehe ich mit.
Ja, das ist halt so schade, weil ich war halt so hyped, als Sandra als Moderatorin angekündigt worden ist. Und ich dachte mir so, ja, wenn die jetzt wieder so eine langweilige, wie die letzten beiden Staffeln nehmen, dann ist okay, weil dann ist wenigstens Sandra witzig. Aber als ich dann Elena gehört habe, war ich so direkt wieder abgeturnt, weil ich habe da einfach keinen Bock drauf, weil ich glaube niemals, dass sie das wirklich ernst nehmen wird, das Format, dass sie wirklich da ihre große Liebe sucht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie im Fernsehen da irgendwie noch Interesse hat. Und dann ist es auch so, dass sie sich ja noch nicht so lange getrennt hat von ihrem Freund. Also ich wusste auch gar nicht, dass sie Single ist, ehrlicherweise, aber anscheinend schon, wenn sie jetzt als Kandidatin in Frage kommt. Und ja, deswegen denke ich mir so, als ob dann frisch nach der Trennung, dass man dann auch direkt wieder sich auf was Neues einlässt und so. Die wird halt, ich glaube, rumstressen, rumnerven. Und ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, dass da dieser Struggle, wie die anderen Mädels das hatten. Oh mein Gott, ist er vergeben oder nicht? Oh, ich habe so Gefühle für ihn. Ich glaube, das wird halt nicht aufkommen. Und das macht ja auch das Format so ein bisschen aus.
Also ich finde halt auch einfach, ich habe da immer noch im Kopf, wie die bei Promi-BB war. Und die ist für mich nicht gerade in der Lage, im Fernsehen einfach stattzufinden. Die soll sich um sich kümmern, um ihre Tochter. Fertig. Irgendwie, das hat so einen komischen Nachgeschmack bei mir hinterlassen.
Ja, auch im Dschungelcamp gab es ja Situationen, wo sie dann...
Ja, da auch, genau.
Also zu deep drin war in dieser ganzen Julia Siegel-Hass-Nummer. Also ich finde, also ich glaube, dass sie quasi die Rechnung machen, dass sie nicht so sehr auf dieses, wie bei Antonia und bei Carina, auf dieses, oh Gott, sie verlieben sich Hals über Kopf und werden dann enttäuscht von jemandem, der quasi ein Fake ist, sondern eher die Rechnung gehen, oh Gott, was passiert, wenn Elena rausfindet, dass es ein Fake ist, die wird ja explodieren, ne? Die wird den Kopf abreißen, so nach dem Motto. Also eher so dieses, die wird sauer sein, als dass sie so enttäuscht sein wird. Und das, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, dass es das Format noch ein bisschen künstlicher macht, was ja eh schon ein Problem ist. Aber ja, ich bin da bekannt eben als nicht der allergrößte Make-Love-Fake-Love-Freund
Ja, ich find's ein bisschen schade, weil vorher war, also ich weiß nicht, ob sie im Gespräch war, aber vorher ging halt das Gerücht rum, dass es Emily von Try to Handle wird, also die erste Staffel gewonnen hat. Und da hatte ich mich voll drauf gefreut, weil die, glaube ich, auch so in die Richtung Dieles mehr gegangen wäre. Also auch, ne, Kind hat sie ja auch, ist getrennt von dem Vater, hat Lust, sich zu verlieben, aber ist jetzt auch, also hat auch eine eigene starke Persönlichkeit und ich glaube, das wäre eine richtig coole Staffel mit ihr geworden, aber anscheinend war dann Elena, wollte sie dann doch in eine andere Richtung. Und ich kann mir auch Elena und Selfie Sandra zusammen gar nicht vorstellen.
Das finde ich schon
so
wieder
null.
Ganz geil, ehrlich gesagt, weil man sich's wirklich nicht vorstellen kann. Ja. Also
es ist für mich so ein komplett anderer Kosmos, aber werden wir sehen, ne? Ja.
Werden wir sehen, genau. Also ich auch nicht, sie ist ähnlich, aber für mich wäre jetzt auch nichts Großes verloren, wenn es nicht aufgeht und man dann einfach die Staffel nicht, also ich werde es eh unter Umständen nicht schauen, das kann durchaus vorkommen. Naja, wir gehen zu unserem Hauptthema der Folge oder worüber wir zumindest am ausführlichsten sprechen wollten und zwar zu einer neuen Show bei Join und da gehen eigentlich direkt alle Alarmglocken an, aber die Frage ist, ob hier auch bei Most Wanted, eine Abenteuer-Reality-Show, die muss man vielleicht erst erwähnen, die, glaube ich, aus Holland kommt, aus der Feder von John de Mol, was ich gar nicht wusste, aber worauf ich dann nur im Abspann nochmal hingewiesen wurde, dass John de Mol dahinter steckt, ne, großer Format Erfinder und so, Big Brother. Und man sieht, also ich erkenne jetzt nicht direkt die Handschrift davon, aber man merkt, dass es eben nicht so eine 0815 Join Idee ist, die irgendwie so mit wenig Budget dann irgendwie mal so hingeschmissen wird, sondern das ist schon enorm aufwendig, was die da gemacht haben. Und wir haben da immer die Wochen über jetzt so ein bisschen drüber geredet, ne, als dann die Namen nach und nach rauskamen und waren auch so ein bisschen, wie soll das alles zusammenpassen? Aber jetzt ist es da. Wir haben, glaube ich, alle 4 Folgen geschaut und ich überlasse euch erstmal den Ersteindruck. Wie findet ihr es?
Ich muss sagen, ich fand es echt witzig bisher. Ich fand es auch wirklich, dass so die Folgenlängen ganz gut sind und das so kurzweilig ist. Also ich habe das sehr schnell so durchgeguckt gehabt und es hat mich auch wirklich entertained. Ich fand ganz witzig, das war einfach mal nicht so mit Drama oder so, sondern einfach so ein cooles Konzept. So ein bisschen wie die Verräter, halt einfach so ein Spiel. Das finde ich eigentlich ganz, also ich fand es echt ganz cool.
Ja, ich hoffe irgendwie, dass, wenn man so sieht, dass The Race so erfolgreich war und Most Wanted und Verräter, dass sich langsam so ein bisschen ein Trend in die Richtung abzeichnen wird, dass es mehr so Spielshows gibt, weil, wo man so taktieren muss und so und sich, weil ich mochte das so gerne, das sind meine Lieblingsformate dieses Jahr. Ich finde das so cool gemacht und ich hoffe irgendwie, dass sich da viel noch weiter in die Richtung entwickeln wird, weil ich sehe bei Most Wanted auch so ein paar Schwächen. Und ich hoffe, wenn es dann nochmal eine zweite Staffel gibt, dass das so ein bisschen noch, ja, verbessert wird. Aber an sich, mega krasses Format. Ich finde es auch so beeindruckend, wie schnell die das geschnitten haben. Weil, keine Ahnung, bei Prominent getrennt, da warten wir, keine Ahnung, seit 7 Monaten auf die Staffel. Und da ist noch nichts passiert, keine Ankündigung. Und die haben das einfach in 2 Wochen geschnitten oder so. Also, das finde ich richtig krass. Und ich mag die Charaktere auch richtig gerne und finde alle Handlungsstränge spannend. Und ich, ja, King. Und die Hunter, das finde ich auch geil, wie die so zusammenspielen. Also, das ist irgendwie so alles passt da total. Und das macht richtig viel Spaß. Und ich freue mich jede Woche so sehr auf eine neue Folge und könnte auch mehrere Folgen auch gucken, weil ich das so spannend finde.
Also, ich muss auch sagen, dass mein erster Impuls, als ich dann auch gesehen habe, dass die, im Gegensatz, es ist ja sehr ähnlich zu The Race, ne, auf eine Art, so von den ganzen Bildern, die man so bekommt, aber dass sie im Gegensatz zu The Race Kamerateams dabei haben, die Leute, war ich erst so ein bisschen skeptisch, weil ich dann gedacht habe, das nimmt mir irgendwie die Illusion, dass da wirklich einfach eine Person alleine irgendwie wegrennt vor irgendwas, also weil man dann immer das Bild schon vor Augen hat, dass da ja eine fette Kamera dabei ist und so, aber es geht tatsächlich durch die krasse Produktion, durch den sehr aufwendigen Schnitt, das muss unfassbar, also das finde ich auch Wahnsinn, wie schnell die das gemacht haben. Ja. Es muss unfassbar, da ist unfassbar viel Gedanke dahinter, hinter dem Ganzen. Und man ist sehr schnell, hat man diese Illusion, die löst sich auf, weil man gar nicht mehr dran denkt und weil es einfach voll authentisch produziert ist, trotzdem, auch wenn es so ein bisschen fernsehklassisch-mäßiger aussieht, ne, nicht die ganze Zeit GoPro-Optik und so, sondern eine Mischung. Trotzdem hat es einen sehr authentischen Vibe irgendwie und ja, ich bin auch sehr, sehr positiv überrascht davon. Also für mich war es wirklich so ein Gag, eher so ein Gag-Format, wo ich gar nicht dran dachte, dass es irgendwie cool wird. Null. Aber auch wenn man den Cast sieht, ne, und da wächst ein bisschen Erinnerungen in Ansätzen an eine andere Show, die wir vor ein paar Jahren hatten, Celebrity Hunted, ne? Und
Never Forget,
das ist ja super ähnlich. Never Forget. Aber der Unterschied halt ist hier, dass man ganz unterschiedliche Charaktere hat und wirklich eine authentische Flucht und nicht dieses saublöde, wo dann irgendwie dieser Bundeswehrgeneral da in diesem Wolkenkratzer steht und dann die ganze Zeit auf seinem Bildschirm schaut. Richtig dumm einfach.
Oder Stephanie Giesinger im Zug, mein Favorite. Ja. Wie sie da
mit Perücke. Die
Sonnenbrille auf hat und Perücke und dann diese Frau da in dieser Kommandozentrale. Wir haben hier eine Aufnahme von der ICE von einer Frau, die aussieht wie Stephanie Giesinger.
Ja. Packt sie es mir auf den großen Screen, ich schaue es mir nochmal an. Und dann Dr. Erich Flath oder wie der hieß, schaut sich das dann nochmal an und schickt sofort Team Orbiger raus. Team Orbiger, wir haben hier Steffi Giesinger gesichtet. Naja, also das ist natürlich super vergleichbar vom Ansatz, aber viel besser, viel authentischer, wie gesagt, umgesetzt. Und ja, es ist, also kurz, wir kommen gleich wieder zurück, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, wie Jule schon sagt, also diese Game-Shows, die quasi so ein bisschen die echte Welt zum Spielfeld machen auch. Ja. Plus natürlich dieses Psychological Game Show Ding, was die Verräter ganz klar etabliert hat, diesen Trend. Ne? Es gibt jetzt dann bald auch, habe ich schon mal gesagt, Werwolf bei der ARD. Ja. Es gibt bald diese The Power Sache bei Join, jetzt, den wurde auch schon gedreht, glaube ich, mit Matthias Mangiapane unter anderem. Und
The 50 ja auch.
Genau, The 50 geht auch in so eine Richtung. Genau, also ich bin auch großer Fan davon. Ich bin gespannt, ob dann irgendwann der Bogen überspannt sein wird, aber noch sehe ich es nicht. Also ne, The Mole war ja so ein bisschen der Vorvorreiter, gab es ja schon vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so oder noch länger. Aber zurück zu Most Wanted. Also nur mal, um so ein bisschen den Cast auch nochmal in der Gänze zu anzuschauen. Also man hat ja auf der einen Seite irgendwie Claudia Elfenberg, Simon Grosejohann, Paul Janke. Dann hat man irgendwie so ganz merkwürdige Teams wie Steff Jerkel und Gina. Das sollte überhaupt nicht zusammenpassen. Dann hat man irgendwie Lars. Ne? Lars Tunes von Feuersporn und wie heißt sie? Ellen, wie ist seine Partnerin?
Elena Guschka. Ne?
Und dann hat man noch Seabass und Chris, Bullshit TV. Dann noch irgendwie Let's Dance Affe auf Bike mit Gabriel Kelly. Also es ist so komplett gemischt wirklich, einfach.
Das lieb
ich. Siko und Gina, Siko und Pia.
Stimmt, ja.
Man will halt, glaube ich, dass da ganz andere Ansätze auch gefahren werden, wie man das Ganze angeht. Und das passiert ja auch, ne, dass irgendwie die allererste Szene von Claudia Elfenberg, wie sie da irgendwie zurechtkommen will, dann ja auch ist so. Kennen Sie Stefan Effenberg? Ja,
das habe ich mir auch aufgeschrieben. Weißt du, andere, die nervt es, wenn man immer auf den Partner angesprochen wird, der berühmter ist. Nee, ja. Die fährt die volle Schiene. Kennen Sie meinen Mann?
Und von Minute 1. Ja. Sie hat es auch nicht mal anders probiert, ne? Sie geht direkt so in
Finde ich sympathisch, sage ich ehrlich. Mach Queen.
Nee, ich fand das nur so witzig, den Vergleich zwischen The Race und Most Wanted by the Waste, war das ja auch so diese extreme Regel, ja, wenn euch jemand erkennt, niemand darf euch helfen, die Person darf euch nicht helfen oder ihr dürft auch nicht sagen, dass es für eine Show ist oder so, sondern so, wir machen das privat und bei Most Wanted immer so, Claudia Effenberg, ich bin Claudia Effenberg oder Joey Kelly jagt mich und wir drehen eine Fernsehshow.
So witzig. Die ist eine Queen, die macht das richtig. Die gefällt mir da auch, weil die so offensichtlich auch Spaß dran hat, muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir. Ich fand es nur ein bisschen gruselig, wie oft teilweise gerade auch sie in meiner Nähe waren, jetzt im Nachhinein, wenn ich mir vorstelle, wenn ich in der Stadt wäre, auf dem Weg zur Arbeit und dann fährt da auf einmal Claudia Effenberg mit so einem Knast-Outfit. Ich würde wirklich schreien. So
orangen Overall.
Ja, wirklich. Ja. Also da würde ich denken.
Entweder die Frage, ist es Ella von Sinnen oder bin ich gerade im Traum? So ist die Frage.
Ja. Also ich hätte nur Paul Janke bei mir reingelassen, muss ich sagen. Der ist für mich ein Comedy-Genie. Sobald er den Mund aufmacht, muss ich lachen. Ich weiß auch nicht. Der hat irgendwie mein Herz. Ich finde den so witzig.
Ich finde halt wirklich, dass es die Show ist, die manche Figuren so zum, also das Spannendste aus denen rausholt, was man lange gesehen hat. Also Paul Janke zum Beispiel, ne, ist jede Staffel bei Joko Klaas dabei, war bei Bachelor in Paradise, klar, irgendwie so lustiges Element, aber letztendlich war der seit Jahren ja nicht mehr in seiner Rolle, ne, seine Rolle ist der Bachelor, was anderes ist er ja de facto halt nicht, also, und jetzt hat man hier mal so eine Seite gesehen, die irgendwie, weiß nicht, der war, wie du schon sagst, der war irgendwie sympathisch, war irgendwie lustig, aber halt auch so tollpatschig teilweise oder so ungewöhnlich, dass er da irgendwie seine Rosen kauft. Ja, oder der Hafen. Also wie der sich so in der echten Welt zurechtfinden muss, das ist irgendwie spannend anzuschauen, genau wie Claudia Effenberg. Ja, die legt dann so los und dann finde ich auch, die entwickelt so richtig Spaß daran an der ganzen Geschichte. Ne? So, das war dann schon cool zu sehen. Simon zum Beispiel, ne, ist ja auch ständig in so Game-Shows dabei, aber jetzt hier ergibt es zum ersten Mal so richtig Sinn auch, dass er, und das ist der große Unterschied zu Celebrity Hunted, weil bei Celebrity Hunted hat man zum Beispiel ja auch Tom Beck und Axel Stein als Team. Und die waren damals so ein bisschen gezwungenermaßen in dieser Simon Grose-Johann-Position. Man hat so voll gemerkt, die immer so ungewöhnliche Wege finden und so. Das war irgendwie nicht authentisch. Ja. Aber jetzt hier, Simon, glaube ich, der hat sich da wirklich einfach keinen Plan gemacht und ist ja auch ein, also wir haben ihn ja auch getroffen in Hamburg zum Beispiel. Der ist ja auch wirklich so, wie er da ist, so, dass er manchmal so, ja, sich so Pausen nimmt und so ungewöhnliche Sachen sagt, aber eigentlich schon einfach gerne entertainen will. Und das macht er da auch mal wieder seit langem. Deswegen finde ich es auch cool.
Also ich fand, Simon war mit an den coolsten Orten. Das war ja dann,
als
der erste Tag vorüber war. Genau, am ersten Tag war das halt so witzig, dass er dann random in der Gondel saß, als ihm da gesagt worden ist, wie weit die Hand fährt. Ist ja so, wie ist er da hingekommen?
Und wie er auch immer selber so, dass du gesagt hast, wie bin ich denn jetzt hier? Ich wollte hier gar nicht hin. An den most random Orten.
Ja, und das Beste war halt wirklich diese Verfolgungsjagd in den Weinbergen. Das war halt das Coolste. Also es war mein Highlight von der ganzen Sendung. Auch ja. So wie das geschnitten ja. war mit Joey Kelly auf dem Rad.
Ja, Joey Kelly auf dem Rad, der irgendwie über zwei Boote den Rhein überquert. Währenddessen ist Simon mit diesem Jeep hinten drin, in dieser Lagefläche, ja. Ablagefläche.
Ja.
Und Otto und Dings, Schradin sind ja. da die ganze Zeit hinten. Also man muss dazu nochmal vielleicht erklären für alle, die es nicht gesehen haben. Es gibt die drei Hunter, die sind aber immer zusammen unterwegs. Ich glaube, sie dürfen sich auch trennen oder teilweise trennen. Auf jeden Fall sind die da immer zusammen in so einem Caddy unterwegs und fahren da die ganze Zeit rum und haben quasi da ihre Überwachungszentrale. Und das ist eben nicht so übertrieben wie bei Celebrity Hunted mit irgendwie einer krassen Grafik oder irgendwie so einem riesigen Bildschirm, sondern die haben da halt Google Maps und checken die ganze Zeit irgendwelche Zugverbindungen und so. Und es ist, wie gesagt, das ist halt das Authentische, ne? Wie würde ich das jetzt selber machen?
Ja.
Weil die bekommen das, was halt die Spielregel ist, die bekommen alle, wie oft ist es, in welchem Abstand? Alle 20 Minuten bekommen sie die aktuellen Pins sozusagen, also wo sie sich befinden, die Targets, und können sich dann quasi immer auf ein Most Wanted Opfer quasi einigen, was sie jetzt quasi jagen wollen und was sie dann quasi einfach finden müssen. Klar, sind die manchmal übertrieben, ne, und sind dann immer so Ansagen dabei, wo man denkt, ja, okay, aber im Grunde funktioniert, also mich überzeugt einfach, wie sie das machen, also dass sie da hinten dann da drin sitzen und authentisch einfach schauen, wie machen wir das jetzt, und dann auch ganz schlau vorgehen teilweise, und man einfach allen Leuten das abkauft, ne, den Targets, ja. die dann immer wieder dann auch ja so schlaue Meldungen bekommen. Das finde ich auch ganz gut gemacht, dass sie dann auf ihr Armband immer mal wieder so Sachen durchbekommen. Also von wegen, ein anderes Target wurde gefangen, heißt, ich kann gerade ein bisschen chillen, weil, ne, die sind offensichtlich woanders gerade. Aber auch, ne, Paul Janke, der dann irgendwie da am Ufer steht und merkt, die Hunter sind gerade in der Nähe, ne? Das ist halt auch spannend, weil dann, ja. weil sonst hätte man, glaube ich, wenn das nicht dabei wäre, hätte man oft die Situation, dass die dann einfach so, blöd, jetzt bin ich hier gefangen, genau. ne? So, dass man gar nicht quasi nochmal die Not erkennt, in der man gerade steckt. Also das finde ich als ziemlich schlaue Entscheidungen, und all in all, echt geht das voll auf, finde ich.
Ich finde es auch krass, wie oft die sich über den Weg laufen, weil die können ja überall hin.
Ja.
Das ist ja wirklich so in einem
und wie nah die auch beieinander sind.
Also wirklich. Wen ich auch noch mal rausheben möchte, ist Parshad. Die wurde als erste gefangen. Die fand ich total lustig. Erstmal ist sie da ins Auto gestiegen mit dem Pablo. Die fand ich auch eine sehr gute Comedy-Duo, muss ich sagen. Also die ganze, ach Pablo, wo soll ich denn jetzt hin? So, als würden die sich so kennen. Und dann rennt sie da raus durch das hohe Gras. Ich habe erst 2 Zeckenimpfungen. Fand ich sehr gut.
Ja, voll. Also wie gesagt, auch so Parshad, die passt ja da eigentlich gar nicht. Also ist auf den ersten Blick gar nicht rein. Nee. Ne? Weil also so nur im Kontext mit den anderen. Parshad hat ja vor allem so öffentlich-rechtliche Sachen auch sehr viel gemacht.
Ja.
Und jetzt auf einmal in so einem Kontext. Dann Flying Uwe ist ja auch noch als Einzelkämpfer da unterwegs. So, also es ist so völlig random. Aber für mich das random, most random Paar, also erstmal sind Siko und Pia auch ganz komisch, finde ich, so, dass die da nochmal jetzt so ausgewählt wurden. Aber das Komischste sind mit Abstand, finde ich, Gina und Steff. Also
ja.
Warum auch immer man die zusammengesteckt hat.
Ja, das ist wirklich.
Ich glaube, das meinte Janske, die waren bei irgendwie den Backpackers, Reality Backpackers, aber ich glaube nicht mal als Paar. Also ich weiß nicht, ob die sich da irgendwie durch den Dreh irgendwie kennengelernt haben, aber es ist halt auch so absurd, weil ich finde es auch immer so witzig, wie oft Steff einfach erkannt wird.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Weil die alle Goodbye Deutschland gucken.
Ja, mit dem Hotel, da gab es auch so eine Szene, wo dann irgendwie diese Computerstimme dann auch so meinte, eine Person im Hotel hat den TV-Auswanderer erkannt und hat ihm jetzt 50 Euro gegeben und hat ihn da irgendwie übernachten lassen. Man denkt sich so, hä, wie oft wird der Typ wieder erkannt und warum hat er so ein gutes Image vor allem? Das ist doch eigentlich ein Unsympath.
Ja.
Voll, oder?
Ja, so witzig. Und die sind auch voll lustig, weil die einfach die ganze Zeit, also die machen ja nicht viel, also die bewegen sich schon ein bisschen, aber sie sind ja eigentlich auch nur am Saufen und Essen. Und irgendwie schafft sie trotzdem, dass die Hunter jetzt die noch nicht so auf dem Radar haben. Und vor allem, das war auch mein Highlight, das war so fucking witzig.
Auf dem Fest, oh mein Gott, das war auch mein Liebling. So witzig.
Und dann die eine Frau, die halt verraten hat an die Hunter und dann diese Dreistigkeit besessen hat. Ja, können wir noch ein Foto machen?
Und davor noch mit denen gechillt hat. Ja. Wie, du hast uns verraten? Also,
aber du hast uns verraten jetzt gerade, oder wie?
Ja.
Ja, weil das muss man auch noch erklären, für die, die es nicht gesehen haben. Ne? Es besteht die Möglichkeit, weil das eben so quasi live gedreht wird, basically, dass man, wenn man diese Leute tatsächlich da draußen irgendwo laufen sieht, dass man sich dafür entscheiden kann, den Standort der Leute an die Hunter zu verraten, denen quasi einen Vorteil zu verschaffen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, quasi als Team zu sagen, okay, ich habe dich hier getroffen, ruf mal die Hunter an und sag, wir sind wo ganz woanders. Also man kann auch die Hunter quasi verwirren lassen. Und das ist natürlich auch nochmal ein spannendes Element, dass man, ja, erstens natürlich irgendwie, genau wie bei The Race, diese schönen Momente hat mit so random Leuten, die etwas Nettes tun, aber halt auch irgendwie so dieses, diesen extra Faktor Taktik noch mit reinbringt eigentlich in die ganze Nummer.
Ja.
Ja, ich war da auch so überrascht, dass so viele Leute das gemacht haben, weil als sie diese Funktion erklärt haben, war ich so, ja, wer soll denn da anrufen? Aber die haben das ja schon clever gemacht, dass die Nummer so richtig fett oben, also an dem Overall steht. Das heißt, da kommt man auf jeden Fall nicht vorbei. Und ich fand auch die eine, die so Fan war von Seabass und Christo, da war ich wirklich beeindruckt von ihr, was sie da gemacht hat, weil sie hat ja versucht, Pia und Zico zu verraten und sie ist ja wirklich dann auch zu denen hingegangen und hat mit denen geredet und hat so getan, als würde denen helfen. Und dann dachte ich mir so, boah, hat sie Eier, dahin zu gehen, weil das könnte ich niemals. Es war halt echt witzig, dass man einfach sieht, okay, ja, die will das machen, um halt die abzulenken halt auf von Sia.
Ja, wie unterschiedlich auch die Passanten halt waren. Entweder so welche und dann gibt's noch Leute, die fragen wegen Foto und dann kommen die direkt, können wir bei dir vielleicht auch schlafen? Muss mal meinen Freund fragen und du siehst der Freund auf gar keinen Fall und dann kommen sie da nicht mehr raus. Stimmt.
Das war Gina und Dings, genau. Ne? Steff. Also wirklich einfach eine gute, spaßige Show, die wirklich, und das muss man wirklich nochmal hervorheben, unfassbar viel Material wird ja da produziert. Also das ist ja immer das Problem, also warum sowas auch so lange dauert, ne? Weil du einfach super viel Material hast und das Ganze eigentlich erstmal sichten musst und so. Also wie die das machen, würde mich wirklich interessieren, dass sie so schnell mit verschiedensten Kameras, ne? Da sind teilweise Schnitte drin im Auto zwischen den Hunters, wie die dann hin und her schneiden. Der eine macht dann so, das ist ja auch alles spontan, ne? Weil die Leute haben ja dann spontan irgendwie diese GoPros in der Hand. Dann Joey Kelly macht die GoPro an, man ist sofort in dem Bild. Also es ist wirklich, wenn man das mal so ein bisschen professionell versucht zu betrachten, unfassbar herausfordernd. Da hat so viele Fehlerquellen auch, die schief gehen könnten. Dann gibt's wirklich auch im Schnitt zwischen, also wie die teilweise schlau dann eben so Spannungsmomente erzeugen zwischen den einzelnen, also wenn sie so auf der Jagd sind, ne? Also das meintest du ja, wie die Jagd auf Simon da einmal inszeniert ist und so. Das kann man ja auch, das kann ja auch langweilig sein, ne? wenn du eben nur aus einer Perspektive erzählst, aber dadurch eben ständig diese zwei Perspektiven hast. Ja, also wirklich krass.
Die hatten doch auch die Drohne, oder?
Also ja, die hatten auch eine Drohne dann noch. Da habe ich auch gedacht, so, hä, wie machen die das gerade? Ja. Dass sie wirklich immer so einen Schritt voraus sind. Und man hat eben, und es könnte eben dadurch so ein bisschen fake wirken alles, aber es wirkt nicht fake dadurch irgendwie. Also das finde ich mit am krassesten. Also
dafür sind die Passanten zu echt auch, die Reaktion. Das kannst du nicht faken.
Ja, das war auch so geil in den Weinbergen, wo die da auf diesem alten Mann so eingetroschen sind, weil der halt nicht, Simon gesehen hat. Und dann meinte er, ich weiß gar nicht, ob es Joey war, so, ja, der lügt doch bestimmt, der deckt dir mit dich, der arme alte Mann, niemals.
Dennis, wo würdest du denn als erstes hingehen, wenn du da mitmachen würdest? Was wäre dein Ziel?
Ich würde nach Dortmund direkt fahren, also. Weil ich da, glaube ich, jemanden hätte, wo ich unterkomme.
Das ist aber schlecht. Ich mache die Tür nicht auf, wenn es klingelt. Grundsätzlich.
Stimmt, nur Paul Janke.
Paul Janke darf immer kommen. Nur bitte nicht, während er noch...
Ich würde dich bei Discord anrufen und dann würde ich das klären mit dir.
Mach mal nicht. Da muss ich aufräumen.
Also für mich wirkt das wie ein großer Spaß, da mitzumachen.
Voll, ich habe auch direkt gedacht, da hätte ich auch richtig, also abgesehen davon, dass man Leute ansprechen muss, das würde ich halt nicht machen. Aber so das Spiel allgemein macht bestimmt mega Spaß.
Von beiden Seiten auch. Also ich hätte jetzt keinen Bock, da so zu rennen wie Joey Kelly und die Leute zu machen. Aber so an sich, als Hunter, ist es eigentlich ganz lustig, da im Auto die Leute so zu verfolgen und gucken, wo man hingeht. Und die googeln ja auch dann Bahnverbindung und die haben ja dann teilweise auch die Bahnverbindung von den Targets rausgefunden und haben gesehen, ah, da ist hier Verspätung und so. Also es ist schon ganz cool, sich da so reinzufuchsen, wie man dann so am besten eine Taktik fährt. Ich muss noch was loswerden. Und zwar habe ich so einen Artikel gelesen von Join, also auf der Website irgendwie, und da ging es darum, dass Joey Kelly ich weiß gar nicht, ob er Paul oder Simon fangen wollte, er wollte sogar in den Rhein springen, um die aufzuhalten. Und dann musste die Produktion, das war ein riesengroßer Aufwand, das war leider nicht drin, glaube ich, denke ich mal, weil
das die ist so Joey alle dann Kelly, so ne?
zurückgerudert haben und so, Joey darf nicht in den Rhein springen, da gibt es Torströmungen, das geht nicht.
Ja, so ist erst letztens eine bei Unter uns gestorben tatsächlich.
Dann war das Most Wanted, große Empfehlung, an der Stelle absolute Überraschung und ich werde auf jeden Fall weiterschauen, das macht echt Spaß. Ja. Kurz Blitzmeldungen habe ich noch, zwei kleine Sachen. Einerseits die Talkshow von Tommy Schmidt und Sophie Passmann endet, nicht Studio Schmidt, Nero Ragazzi natürlich, nach, ich glaube, drei Folgen oder drei Staffeln Folgen. Oder zwei Staffeln. endet das jetzt? Traurig, nicht traurig?
Also ich habe es halt gar nicht verfolgt, das ist nicht so meine Welt.
Ich habe es manchmal geguckt, wenn mich der Gast interessiert hat und es war ganz okay. Ja, am Anfang war es richtig schlecht, es war lustig, aber dann war es ganz okay.
Ja, ich bin jetzt noch nicht traurig. Und dann letzte Nachricht noch, das neue Panel für Wer stiehlt mir die Show ist wieder bekannt. Herbst 2025 dann wird es ausgestrahlt, gerade aufgezeichnet, wie man ja gehört hat. Und zwar sind dabei Olli Dittrich, Caroline Herfurth und Olli Schulz.
Ja, das sind halt wieder so typische Gesichter, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt. Ich glaube, das könnte ganz lustig sein. Ja.
Ich check's halt bei Olli Schulz nicht, weil er hat ja eine Show schon mal da gewonnen und moderiert. Also warum sollte er nochmal
kommen? Das Einzige, was ich nicht so verstehe. Also es gibt so viele lustige Leute und auch Frauen, ja. Mal so dahingestellt.
Ja.
Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, aber sonst könnte das sogar ganz lustig werden, glaube ich.
Ja, ich glaube einfach, dass sie so ein Safe-Bet brauchen in der Staffel und so ein Connector und da ist es vielleicht zu risikoreich, nur auf die anderen beiden zu setzen. Ich mag Olli Schulz, deswegen bin ich da jetzt nicht abgeneigt davon und kann mir auch vorstellen, dass die Chemie, also zwischen Olli Dittrich und Olli Schulz, weiß man ja, dass die befreundet sind. Bei Caroline Herfurth weiß ich es nicht, quasi wie sie zu den anderen steht, aber das ist, glaube ich, denen wichtiger sozusagen, dass die Chemie unter denen gut ist und das ist, glaube ich, damit vorausgesetzt, dass man, dass an Olli Dittrich
so
sich
viele
vielleicht
Leute,
besser...
Dennis, die kennen doch nicht immer nur Olli Schulz. Ja. Also ich mag den auch, ich finde den auch witzig, ja. Aber es ist immer wieder Olli Schulz. Die kennen doch mehr Leute als ihn, mit denen sie eine gute Chemie haben.
Ja.
Also vielleicht ist es ja auch wieder so. Olli Schulz, glaube ich, ist aber letztes Mal eingesprungen für irgendwas, für irgendjemanden. Also
okay. Ja.
Weiß man ja nicht, was dahinter steckt oder dass es irgendwie... Aber dafür finde ich es einen guten Namen. Und wie gesagt, Juck und Olli haben eine witzige Dynamik. Olli und Olli haben eine gute Dynamik. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, das wird schon mal klappen. So.
Ich weiß also, jetzt schon, dass dieser, dass Joko dann sagt, Olli, und dann, wen meinst du?
Mich? Schon mal der erste Gag ist schon gesaved. Ich werde so Paul Janke. Also.
Der wird auch mehrmals kommen. Ich auch. Bitte. Der ist doch da in dem Kosmos auch.
Das wäre mein Traum, wär persönlich.
Ja, ich war ja immer für jemanden, der eher so klassischer Moderator ist, so Jörg Pilawa, Johannes B. Kerner, Kai Pflaume, so in die Richtung wäre ich mal gegangen.
Echt? Also nicht, das
oder auch so in die Sport. Also ich finde es lustig, wenn Leute außerhalb von ihrer Komfort, also ne, im Kontext mit irgendwie einem Teddy oder mit irgendwie Fariadim oder so, ne? Das ist für mich die, also so war es ja auch in den ersten Staffeln, so ein bisschen, ne? Dass dann Teddy und es war doch so, Teddy und Bastian Pastewka waren noch in einer Staffel.
Nein, Teddy, Shirin und Bastian Pastewka vorher.
Genau, das ist für mich immer noch das Goat, das ist immer die Goat-Staffel einfach. Also so von der Mischung, ja. Weil es einfach so, ne, Shirin David und Bastian Pastewka in einer Staffel ist halt einfach wild. Und das, darauf hoffe ich halt.
Das war geil.
Ja.
Das stimmt. Ja, dann hätte ich lieber noch mal so ein paar Stefka gehabt, als schon wieder Olli Schulz. Also ich habe wirklich nichts gegen Olli Schulz.
Das ist doch das Gleiche. Aber Olli ist doch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo in Joko und Klaas Shows mehr. Das ist doch auch schon 10 Jahre
ich
her.
Ich verfolge es nicht mehr so ganz, also nicht alles. Deswegen gefühlt ist er immer da.
Also der ist doch wirklich nicht so oft überhaupt.
Guckst
nicht
du nicht jeden Dienstag Experte für alles?
Nee, tatsächlich. Habe ich nie wieder geguckt nach unserer Aufnahme. Aber ja, ich werde ja auch transparent sein.
Aber gut, dann haben wir alles geschafft. War viel, was wir vermelden mussten, weil wir ein bisschen länger Pause hatten. Ich darf noch mal erinnern an Stars unserer Kindheit. Ich habe davor gesagt, ihr könnt euch die Folge schon mal vormerken oder so. Dann könnt ihr jetzt direkt im Anschluss, direkt in der Podcast-App bleiben, Stars unserer Kindheit eingeben und einfach direkt mit mir weitermachen. Also den ganzen Tag einfach DM ballern ist, glaube ich, heute die Devise. Deswegen bleibe ich in eurem Ohr, wechsel nur quasi den Feed, also geht rüber zu Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfie Donnelly, und habt viel Spaß und macht euch auf emotionale Stunden mit dem Podcast bereit. Und emotional war es auch mit euch, deswegen sage ich danke an euch beide, Jana und
ja,
Jule.
Ja, danke auch.
Ihr könnt die beiden natürlich folgen unter den Handles, die ihr findet in den Shownotes. Und genau, das würde mich freuen, würde euch freuen bestimmt auch. Deswegen schaut da mal vorbei. Und in der nächsten Woche schauen wir mal bestimmt zurück zum Kampf der Reality Stars. Verräter haben wir das große Staffelfazit dann schon. Und wir gehen wieder hier frisch mit Energie in den Sommer, in den TV-Sommer. Und ich freue mich drauf. Und jetzt sage ich das, und das ist übrigens auch noch eine Sache, seit 6 Jahren, ne, seit es diesen Podcast gibt, mache ich hier diese Verabschiedung mit Abschalten, ne? Also, ne, ich habe mir ja quasi, und das kommt ursprünglich daher, dass wir in Folge 2 oder 3 damals irgendwie, hatten wir den Tod von vom Darsteller von Herrn Paschulke, von Helmut Kraus. Und da hat sich das dann irgendwie so eingebürgert, dass ich dann immer gesagt habe, quasi, ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen irgendwas anderes machen, weil ich eben diese Peter Lustig-Floskel mir ausgeliehen habe. Und seitdem habe ich ja das durchgezogen, seit jetzt irgendwie 280 Folgen. Und jetzt kommt dieser Peter Lustig-Podcast raus. Und tatsächlich hat mich das, also die Tatsache, dass ich das immer bei Fernsehen für alle gesagt habe, hat mich letztendlich auch dahin gebracht, dass ich irgendwann an dieses Thema gedacht habe. Also
der Kreis schließt sich.
Wart ihr 6 Jahre lang. Ja, tatsächlich. Und jetzt sage ich es wieder. Ihr könnt nämlich jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal uns ein paar Rosen kaufen und hoffen, dass wir ins Schwimmbad fahren können. Das ist ultra heiß hier heute. Deswegen bis dann.